Roommates dieses Landes, es ist soweit, AWFNR, Folge Nummer 431 mit keinem Geringeren als Matze Hilscher. Oder wie er sagt, Hilscher. Mein guter Freund Matze, ich liebe ihn wirklich über alles. Er ist der insgeheime Vater, zumindest von AWFNR, dem Paul-Ribke-Podcast, weil er ganz schön viel mich beraten hat dabei, wie ich das jetzt alles vielleicht so allein hinbekomme. Deswegen ist er heute voll am Start und telefoniert mit mir über einen Blumenstrauß an Themen von A wie Außerirdische bis hin zu Z wie Zetsche und Daimler-Konzern. Nein, beide Themen sind nicht drin, aber sonst echt relativ viele verrückte Themen. Fängt ein bisschen kritisch an von Stinkefuß und Privatjets und hört auch genauso auf. Und zwischendrin haben wir auch mal ernst geredet. Es gibt im AWFNR-Kosmos eine Neuigkeit. Und zwar gibt es jetzt eine Handynummer. Das habe ich früher mal bei Daily Ripkey gemacht. Wer damals schon am Start war, erinnert sich noch. Ist einfach nur eine WhatsApp-Nummer. 0157 532 63 804. Und diese Nummer solltest du jetzt einspeichern, wenn du Bock drauf hast, und kannst da mal eine Sprachnachricht hinschreiben, kannst auch mal anrufen, kannst mal eine Nachricht hinschicken. Die hat manchmal Hanna, manchmal Simon, manchmal ich, je nachdem, wer gerade das Handy in der Hand hat. Und vielleicht benutzen wir da ja was. Ein bisschen Interaktion. Ich fand es damals hochinteressant, der Austausch, der darüber stattgefunden hat. Und das habe ich jetzt wiederbelebt. Vor allem, weil letzte Woche so viel Spaß gemacht hat mit Basti und ja, ich auch ein bisschen Feedback vielleicht weiter einsammeln will. Mir bleibt noch am Ende dieses wunderbaren Intros einmal kurz zu sagen, Post von Paul gibt's immer noch, jeden Samstag, 8 Uhr morgens, zum Kaffee im Bett, Post von Paul, der Newsletter, den ich euch noch dazu vorlese, sehr viel Privates, sehr viel, was in meinem Leben so passiert, was ich so sehe an Netflix-Tipps, was ich so lese, was sonst so passiert in LA und drumherum. Es lohnt sich wirklich. Ich stecke da Liebe rein, ich stecke da sehr viel Aufwand rein und ich würde mich freuen, wenn du dich da anmeldest unter postvon.paulribke.com. Und jetzt geht's los mit AWFNR Folge 431 mit dem Pagen und Hoteldirektor und Rezeptionist und der Putzfrau vom Hotel Matze, Matze Hilscher. Guten Morgen, Matze. Wie geht's? Wie steht's?
Guten Morgen, lieber Paul. Ich habe jetzt schon Schweißfüße.
Schweißfüße?
Schweißfüße. Warum? Ja, weil ich mich, als wir uns kennengelernt haben, vor vielen, vielen Jahren, hast du gesagt, du siehst es nicht ein, zu einem Termin zu spät zu kommen, also so in einen Termin einzusteigen. Und wir waren ja verabredet eigentlich zum 8 und ich musste den Sohn in die Schule schaffen und ich weiß, also wenn es meinem Gegenüber so wichtig ist, dass ich pünktlich bin, dann versuche ich auch richtig pünktlich zu sein. Und dann bin ich jetzt hier wirklich hergerannt und musste jetzt meine Schuhe ausziehen, weil ich irgendwie so ein bisschen durchgeschwitzt bin.
Du schwitzt als allererstes an den Füßen, wenn du Sport machst?
Offensichtlich ja. Also ist mir sonst auch nicht so aufgefallen. Ist eine neue Erkenntnis, Matze-Key zu verstehen. Offensichtlich schwitze ich an den Füßen zuerst. Und damit guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Das ist ein Problem, was ich wirklich, die Definition meines First World Problems ist, dass da, wo ich wohnen wollte und einmal am Strand und in der Sonne und allem wunderbar, ich wollte an einem Ort wohnen, wo man keine Schuhe mehr anzieht. Und das tue ich jetzt und bin durchaus sehr stolz. Aktuell sind die sehr intensiv auf meine Birkenstock Tanlines. Auf der Fußoberseite habe ich so zwei perfekte Tanlines sozusagen. Und aber damit einhergehend ist es so, dass der Fuß sich wohl an Freiheit und Luft gewöhnt. Wenn ich jetzt Schuhe anziehe, dann habe ich richtig krasse Stinkefüße innerhalb von 2 Stunden oder sowas.
Ja.
Das heißt, das war gar nicht so schlau, das so zu machen. Wenn ich mal doch geschlossene Schuhe anziehe, dann ist es echt eine Zumutung im Flugzeug oder so, wenn ich das dann ausziehe. Das ist gar nicht so schön.
Fußball. Ich habe, ich meine, das ist ein harter Einstieg hier für die Folge. Ja. Ich muss es trotzdem fragen. Ich weiß es nicht. Aber mein Gefühl ist, dass Männer auf jeden Fall viel, viel mehr Stinkefüße haben und schneller auch an Füßen schwitzen. Würdest du das diese Erfahrung teilen oder diese Beobachtung?
Ja. Ich glaube ja. Und ich glaube auch, dass, wobei wir hatten einmal eine Frau zu Besuch, die, das war schon hart. Und da haben wir auch den Moment verpasst, das zu sagen. Also wenn du das nicht gleich am Anfang einmal kurz sagst, dann kannst du ja nicht mehr, dann ist es ja zu spät.
Ja, huch, wo ist denn irgendwo ein Käse runtergefallen? Was ist denn hier passiert? Mensch, da muss wohl eine tote Ratte unterm Haus sein. Ja. Ja. Wo bist du denn gerade? Bei dir ist es, ich weiß nicht, wie spät ist es bei dir gerade?
Es ist nachts, also abends um 23.15 Uhr. Ich bin in Vegas, Baby.
Baby, hast du ein Kind auf umgeschnallt?
Und ja, drehe den fünften Teil von
Hangover. Allein.
Nee, ich bin in einem, es klingt fancy, ist es aber überhaupt gar nicht. Ich bin in einem Motel 6 Hotelzimmer am Speedway, was das, ich dachte erst, ich bin mega schlau. Also ich bin auf dem Weg nach Utah. Und da dachte ich mir, ich fahre abends los, weil es dann doch 8 Stunden Fahrt sind und ich dann lieber 4 und 4 Stunden fahren wollte. Und komm und buche mir dann ein Zimmer in Vegas, weil heute ist Montag auf Dienstag. Da gibt es ja diese verrückten Hotelzimmer, die dann nur so $22 oder sowas im 5-Sterne-Hotel kosten, weil diese Resorts noch irgendwie belegt werden, weil jeder Hotelgast in Vegas ist ja ein Gewinn für das Casino, weil denen ist total egal, ob sie Geld damit machen, der soll vor allem Geld an den Maschinen verlieren.
Ach, deswegen sind die Hotelzimmer so günstig.
Korrekt. Genau, deswegen schmeißen sie die raus. Und das passiert immer so ab 19 Uhr angeblich. Heute ist es nicht passiert. Also heute haben alle Zimmer, im Moment sind Hotelzimmer eh unbezahlbar in Kalifornien und das trifft auch auf Vegas zu.
Wie teuer ist das Hotelzimmer, in dem du jetzt bist?
$180. Mhm. Und das ist ein wirklich billigstes Motel 6 Retorten Autobahn. Also die Luft riecht nach Benzin, so nah ist es an der Autobahn. Also wirklich aktiv garantierte Abgasbelastung.
Aber so wie du dich anhörst, könntest du auch in einem total luxuriösen Hotel sein. Also du hörst dich sehr, sehr entspannt an.
Also der Punkt ist der, ich bin, also ich fliege übermorgen. Ich hab ein kleines Comeback am Wochenende. Ich gehe wieder zur Formel 1. Ich bin auf dem Weg nach Miami quasi. Und jetzt liegt Vegas nicht zwingend auf dem Weg nach Miami. Ich hätte auch einfach hinfliegen können. Aber folgende Situation. Der Valtteri Bottas, dieser Fahrer, der jetzt bei Alfa Romeo fährt, da früher, ich habe viel mit dem bei Mercedes gearbeitet, mich ja doch auch mit dem angefreundet und ist einer meiner liebsten und engsten und lustigsten und coolsten Typen, zumindest in der Zeit, die ich da kennengelernt habe.
Ist das der auch auf Hawaii sonst lebt? Nee. Hast du den da besucht? Nein, okay, dann nicht. Gut, dann ist es ein anderer.
Wer wohnt auf Hawaii? Ich weiß gar nicht. Kai Lenny wohnt auf Hawaii, das ist aber ein Surfer.
Und deine Freundin Oprah. Nein, ich weiß nur, dass du irgendwann nach Hawaii bist und irgendjemand besucht hast, aber ich dachte irgendwie, Valtteri, da hat es irgendwie bei mir geklickt. Irgendwas mit Hawaii. Aber egal, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
Alles gut.
Formel 1 bist du wieder am Start.
Genau, und da dem folge ich. Am Wochenende war auch gar nicht so leicht. Wir haben so ein bisschen, der hat halt irgendwann gefragt und willst du nicht vorbeikommen und dann kannst du ein paar Fotos von mir machen und die brauchen ja immer Content. Und
du bist ja ein Content Creator.
Ja, genau. Und da hat er dann gesagt, komm noch mit. Und dann hat er, am Wochenende war er auf dem Fahrradrennen mit seiner Freundin, der ist zusammen mit Tiffany Cowell, das ist eine australische Rennradfahrerin, also Olympionikin mehrfach und Tour de France der Frauen Mitfahrerin und also ein wirklicher voller ein weiblicher Radathlet oder eine Athletin und die ist ein Radrennen gefahren am Wochenende in der Nähe von San Diego. Das ist so Belgian Waffle Ride heißt das. Das ist eins der krassesten Gravel. Gravel ist ja der neue Shit im Fahrradfahren. Das ist eine Mischung zwischen Mountainbike und Rennradfahren auf Kies sozusagen oder auf Terrain.
Und Gravel.
Gravel. G-R-A-V-E-L.
Und ganz kurz, warum heißt es Belgium Waffle Ride?
Weil es da belgische Waffeln gibt, davor und danach. Dadurch ist es entstanden, dass sie dort Waffeln sich reinballern.
Und dann kommen diese beiden Superstars. Also sie kommt da hin und sagt, ey, Belgium Waffle Ride,
da mach ich mit. Jetzt warte mal kurz, da machen 4.500 Leute mit. Und ach, das wirklich? Ist eins der härtesten Rennen, also es ist ein Riesenevent. Ja, es ist echt. Ach,
das hört
krass.
Sich an wie so ein Nachbarschaft, es gibt ein paar Mai, ich gebe ein paar Waffeln und vorher und nachher und dann kommen wir alle zusammen. So klingt das ein bisschen, weißt du? Also so
stimmt.
Belgium Waffle Ride.
Nein, aber es ist tatsächlich ein sehr großes Event und mit richtigen ernstzunehmenden und also vor allem einer ernstzunehmenden Strecke. 222 Kilometer mit, ich glaube, 4000 Höhenmetern, also so, das ist so richtig asozial. Also die war 8,5 Stunden auf dem Fahrrad und
8,5 Stunden.
Echt selten und das bei einem 28er Schnitt oder sowas. Also und das auf Kies auch. Also ich habe selten jemanden gesehen und ich habe mir so die ganzen Pulsdaten zeigen lassen. Da gibt's dann einen sogenannten Stress Score. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so fertig war in meinem ganzen Leben. Also die war einfach, die war auch kaum noch fähig zu kommunizieren, die 6 Stunden danach. Und also du siehst so, wie die ganzen Zombies nach Zieleinlauf durch die Gegend gehen. Das war schon echt asozial. Und wer das geschafft hat, alter Schwede. Also
und
war das
machen die alles für eine Waffel oder was?
Ja, genau, so ist es. Ich glaube, man kriegt schon $5,000 Preisgeld und alles. Ja. Das ist schon eins der prestigeträchtigsten. Also da gibt's Anbau und Gravel, das ist das größte wahrscheinlich in Kansas. Dann gibt's das und dann gibt's Steamboat. Das sind die drei großen Gravel-Events, was es weltweit, die es eigentlich weltweit gibt. Und die Gravel-Szene, das sind auch eher so Leute, die da mit abgeschnittenen Jeans Radfahren und in ihrem ausgebauten Sprinter-Van sich Kaffee selbst malen und pur over Kaffee trinken.
Also Radfahrer.
Schon auch ein Lifestyle, ja, den man da kicken muss und es ist Adventure und also ist aber cool. Also ich finde es mega cool. Mein liebstes Rennrad ist auch ein Gravelrad im Moment. Allerdings fahre ich das mit elektrischer Unterstützung und fahre dann da aber auch nicht so absurde Distanzen. Da sind die mitgefahren, ja, es war ein lustiges Wochenende, weil also Netflix Drive to Survive ist wirklich ein richtig riesengroßes Ding hier. Ne? Also in Amerika kennt jeder diese Show und jeder spricht ihn an. Also es war inzwischen, irgendwann war es so ein Running Gag, dass wenn Leute wieder, also wirklich übers Wochenende 300 Leute oder sowas, die alle gesagt haben, I love you in Drive to Survive, I love you in the show, I love you on Netflix, do you watch Netflix, super sick and bla. Und dann haben wir irgendwann, dann habe ich gesagt, so Valtteri, what's your next gig? Are you doing Yellowstone? Or, weil, also, das wirkte so, als ob die Menschen ihn so als Schauspieler wahrnehmen und sagen so, Mensch, mega cool, wie du diesen Rennfahrer gespielt hast in der Netflix-Show.
Ah ja, okay.
Und nicht so richtig checken, dass das halt Rennfahrer sind, die für Netflix abgefilmt worden sind, weißt du? Also nicht jeder Amerikaner hat auf dem Zettel, dass es eine Doku ist über einen, ja,
dass es Sport. Menschen gibt, die das wirklich machen.
Genau. Und dass es großartig dann da ist. Aber also er ist tatsächlich, also Drive to Survive, was eine Netflix-Show anstellen kann, das ist wirklich krass.
Also Kultur, hier zu sehen. Ja, Kultur ja hinzubringen, ne? Oder sozusagen neu zu beleben überhaupt. Das ist ja oder beziehungsweise einen Sport neu zu beleben.
Ja.
Und dann dadurch Popkultur zu machen, so wollte ich sagen. Das ist wirklich,
vor allem in Amerika. Also ich glaube, dass da, also wenn Feldhockey je eine Netflix-Show kriegen würde, dann
geht's ab.
Dann wird's abgehen.
Aber auf jeden Fall auch total. Also, Entschuldigung, ja, bitte.
Ich wollte nur versuchen, den Faden wieder zu finden, warum ich hier in Vegas bin. Die sind, erinnerst du dich noch, ich war mal in so einem abgefahrenen Hotel, so ein Design-Ding
in Utah,
in der Wüste,
ja, ja,
in Utah, in Amangiri.
Ja, genau.
Und im Amangiri sind die jetzt so ein bisschen, also die hatten 5 Tage dann zwischendrin frei und sind davor schon 3-4 Tage nach Newport gekommen und wollten dann nochmal komplett entspannen. Und dann habe ich sie da so ein bisschen hinempfohlen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht 20% Cashback kriege. Habe ich nicht gekriegt. Aber die sind dann da halt hin und wohnen da davor. Und da gibt es, also es gibt 3 Gründe, warum ich gesagt habe, kann ich vielleicht bei euch mit.
Kann ich bei in der Ritze schlafen?
Ja, genau. Also erstens dieses Hotel. Da kann man halt. Also es gibt, damals, als ich da war, habe ich so einen Restaurantleiter kennengelernt, der Der Direktor war auch deutsch, also zwei Deutsche haben da irgendwie mitgearbeitet in diesem völlig wahnsinnigen, immerhin, glaube ich, besten Hotel Nordamerikas. Und die haben gesagt, naja, es gibt hier so eine Alumni-Liste, also eine ehemaligen, wenn du da 10 Nächte geschlafen hast, dann darfst du da anscheinend tagsüber mal auf, es ist ja all-inclusive, also gibt's alles Essen, aber so Sterneniveau und am Pool, dann kannst du tagsüber mal vorbeikommen, sagst du, bist auf der Durchreise, wir haben dich da jetzt schon mal draufgeschoben. Und da war ich schon stolz drauf, hab mich aber jetzt noch nicht getraut, da ganz alleine nur so hinzufahren. Und dann dachte ich, ja, wenn die jetzt da sind, dann komme ich da mal zum Mittagessen dazu und nutze meinen Alumni-Pass quasi.
Ist klar, und du kommst eine Nacht, pennst du da und dann kriegst du so einen Alumni-Pass. Das ist wirklich Ribke.
Ja.
Wahnsinn.
Und ich schlafe aber morgen, also morgen bin ich nur tagsüber da, um 18.30 Uhr muss ich raus und habe dann eigentlich vorgehabt, in meinem Dachzelt vor der Tür zu schlafen, also vom Tor, vom auf dem Parkplatz. Und dann so tagsüber da rumzuhängen und kurz zu duschen im Spa-Bereich und so weiter. Und jetzt habe ich das aber logistisch nicht gelöst bekommen, weil, jetzt kommt der zweite Grund, also A, sage ich denen einfach kurz, also das ist einer der schönsten Orte der Welt. Ja. Wenn ich da eine Chance habe, irgendwas zu tun zu haben und da zu sein, sensationell. Ich habe, die Nacht kostet wirklich $7,200 morgen auf übermorgen in diesem Hotel, gibt noch ein Zimmer, habe ich jetzt Abstand von genommen. Habe ich gesagt, jo,
Schnapper.
Hackt's oder was? Also wie kann denn eine Nacht in irgendeinem Hotel $7,200 kosten? Und was soll das? Also, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber ich habe für mich beschlossen, ich gehe da tagsüber hin und dann gehe ich abends. Es gibt ein Hotelzimmer für $29 im benachbarten Ort Page. In Arizona ist das dann. Und von da fliegen wir nämlich am Mittwoch nach Miami. Okay. Und da kommt der zweite nerdige Punkt, also beziehungsweise der zweite bescheuerte Punkt ist, er ist ein Privatjet. Entschuldigung, wenn es mit dem Privatjet nach Miami geht, da fahre ich auch tagelang irgendwo hin. Das finde ich schon auch geil. Also ohne irgendeine Diskussion. Klar will ich damit. Und
also
drittens,
du fährst jetzt einmal quer durchs Land im Grunde.
Nee, gar nicht.
Naja, aber du fährst 8 Stunden. Also es ist schon, also es wäre jetzt quer durch, also für deutsche Verhältnisse fährst du einmal durchs Land.
Korrekt.
Um in den Spa-Bereich zu gehen und dann mit einem
tolles Eisbecken. Wirklich sehr schönes Eisbecken.
Schönes Eisbecken.
Und auch ein tolles Carpaccio vom Thunfisch da mittags.
Leckers. Alter, das Carpaccio ist ja wirklich großartig. Und dann, um im Privatjet zu fliegen. Also du bist Lebemann Ribke,
sag ich. Da kommt aber ein dritter Punkt und der ist jetzt richtig nerdig. Ich habe mal mit einem Piloten mich unterhalten. Hier kommen ja manchmal Piloten bei mir im Paris Clubhaus vorbei und mit einem habe ich mal geredet und dann so, die sind so die coolsten An- und Abflüge. Und der hat mir eben erzählt, wenn du je die Chance hast, von Page, Arizona rein oder raus zu fliegen, da gibt's nur 2 Flüge. Ich bin, jetzt wird's echt nerdig, aber ich habe dann halt mal gecheckt, da geht's nur von Phoenix oder von Vegas, gibt's eine Maschine am Tag, die da hinfliegt. Und habe dann überlegt, ja, sonst gibt's ja jetzt auch nicht so viel zu tun, und aber vielleicht mache ich das irgendwann mal, weil das ist der nächste Flughafen am Grand Canyon.
Ja.
Und da hat er gesagt, wenn du je die Chance hast, privat da irgendwas mit zu tun zu haben, da kriegst du den Piloten ja überzeugt, dass der einen kleinen Schlenker macht. Einmal.
Das ist dein Auftrag für den Mittwoch.
Ja. Genau. Ich glaube, wenn ich sage, ich muss sicken Content aus dem, der wird ja, ich kann mich da ja auch ins Cockpit immer setzen. Das ist schon eine Once in a Lifetime. Also das, da dachte ich, natürlich fahre ich dann dahin. Und dann habe ich aber langsam realisiert, dass ich ja mit meinem Auto nicht fahren kann, weil dann steht es ja da, weil natürlich kommen die ja nicht wieder zurück, sondern danach geht's irgendwo nach Colorado, nach Aspen, und in Aspen am Sonntagabend, wissen wir ja, weißt du ja auch, oder? Aspen hat ja leider den Flughafen für Privatflugzeuge, wenn es dunkel ist, gesperrt wegen diesem Anwohnerstreit da.
Ja, klar.
Wissen wir alle. Und deswegen
verfolge ich wirklich eng.
Das nervt so, dass wir nicht mehr Freitagabend zum Wochenende reinfliegen können.
Ich weiß gar nicht, das ist wirklich schrecklich. Nee, deswegen bin ich auch schon ewig nicht in Amerika gewesen, weil es nicht geht.
Ich bin schon ewig nicht mehr in Aspen Skifahren gewesen. Obwohl ich tatsächlich diesen Italiener da auch, oh Gott, es ist wirklich Horror, was wir hier reden. reden, also was ich hier rede, entschuldige bitte. Wenn auch nur ein Mensch denkt, es ist ernst gemeint. Alles, aber hey. Also, nee,
das
auf
ist
jeden
nicht
Fall.
Ernst gemeint. Also in Wahrheit ist er eigentlich die ganze Zeit zu Hause und erzählt hier irgendwelche Geschichten vom Motel Six und Utah irgendwas. Es stimmt alles gar nicht. Alles ausgehört. Niemand fährt 8 Stunden für sowas. Nein, also Paul Ripke ist zurück. Das höre ich hier raus. Paul Ripke ist zurück.
Ja, und ich muss dann da hochfliegen und muss dann von dort zurück. Und deswegen habe ich mir einen Mietwagen genommen und hätte aber eigentlich das Auto. Es ist eine lange Geschichte und deswegen sitze ich aber jetzt in Vegas, schlafe eine Nacht und fahre dann morgen weiter und dann wird hoffentlich alles gut.
Ich drück dir die Daumen, dass du deinen Alumni-Pass fürs Motel 6 kriegst. Drücke ich dir echt die Daumen. Sie können jederzeit vorbeikommen, wirklich gar kein Problem. Sie müssen auch nicht 10-mal kommen, einfach kommen Sie einfach nochmal wieder und kein Thema.
Wir haben bei diesem Radrennen waren wir am Samstag, da hat Valtteri dann halt Tiffany unterstützt, seine Freundin, und da fährt man so von Ort zu Ort und hofft, die irgendwo zu sehen. Und da war eine so eine Stelle, wo so ein Bordstein war. Und da ging es von Straße in so einen Feldweg auf eine Art. Und da musste man so einen Bunnyhop. Hast du mal einen Bunnyhop gemacht in deinem Leben? So einen kleinen Sprung über so eine Kante rüber? Mhm. Und die haben ja alle so Klickpedale. Sie sind schon drin in den Pedalen. Deswegen können die schon sehr gute Bunnyhops machen, und dann sind so die ersten darüber, dann war auch seine Freundin dabei und wir haben ein Foto davon gemacht und ihr neue Flaschen gegeben und alles war cool, und dann kamen so die nächsten Gruppen und dann haben wir immer gerufen Bunnyhop, damit die Leute wissen, sie müssen ja so, es war schon ein amtlicher Bordstein, müssen ja so rüber. Und dann kam irgendwann einer, der ein bisschen früh das gemacht hat und mit dem Hinterrad volle Möhre auf den Bordstein draufgeballert ist, und dabei ist sein Reifen geplatzt. Also es gibt dann so einen Schlag, fump, und dann psch, komplett der Reifen raus. Und das ist relativ früh im Rennen. Oh, und dann hatten wir aber davor ja Bunnyhop geschrien. Und das war so ein bisschen, jetzt können wir hier auch nicht weggehen. Weißt du? Und haben dann natürlich auch versucht zu helfen, waren aber relativ limitiert im Helfen, weil wir jetzt keinen Ersatz, wir sind ja keine Radmechaniker oder so, und hatten keinen Schlauch oder keinen was auch immer dabei. Und dann hat Valtteri die ganze Zeit versucht, von irgendjemandem so kleine Kartuschen zu kriegen, in denen sind so CO2-Kartuschen. Also da ist Luft drin und dann kannst du damit einen Reifen aufpumpen. Mhm. Und weil er hatte nur noch einen und die ging nicht am Anfang, dann haben wir eine zweite. Und irgendwann hat einen angehalten, hat das so gemacht. Und dann haben wir ihm schon geholfen, den Reifen zu wechseln und dann Schlauch rein. Und dann hat er das alles gemacht. Aber hat schon alles 10 Minuten, 15 Minuten gedauert. Irgendwann haben wir noch gesagt, hey, what's your name? Ja, Max. Und das war Max. Und was machst du so? Und dann haben wir uns so unterhalten, was so passiert. Und irgendwann hat er auch so Smalltalk, der war ganz nett, und hat dann so, der war halt an seinem Auto, an seinem Rad die ganze Zeit so beschäftigt, und hat irgendwann zu mir so, hey, was machst du so? Und ich so, ja, ich mache Fotos, ich bin Fotograf und so. Und er so, ah, okay, und du? Und dann weiter so, ja, ich fahre Autos. Und der andere so, ja, ich mache Dings. Und dann, also, und dann ist ihm so alles wieder stehen geblieben. Und er so, you fucking Valtteri Bottas. Und dann ist ihm so, aber er hat auch schon 10 Minuten mit dem verbracht, ne? Mhm. Ja, also, und war so, meinem Bar, und dann haben wir Fotos gemacht und dann haben wir bla. Und dann sind wir ja noch 4-mal weiter an Stationen angehalten und haben da immer wieder, du fährst halt irgendwo hin und machst dann da irgendwas, und wir haben da auch 1-2 Gin Tonic getrunken und vielleicht auch ein Bier und so weiter. Vielleicht, und das war ein lustiger Tag. Und an jeder Station kam ja dann auch Max wieder vorbei. Und wir haben dann so ein bisschen angefangen, so einen kleinen Gag draus zu machen, dass wir quasi, bei Max haben wir am meisten gejubelt. Also wir haben auch so 3-4 andere Leute schon angesprochen, könnt ihr auch mal bei Max jubeln, und jede Station wurde er mehr angefeuert von uns. Mhm. Und es gipfelte dann darin, dass im Ziel hat Valtteri eine Flasche Champagner gekauft und hat Max, der halt ins Ziel kam, komplett mit Champagner besprüht ins Gesicht und so, wie eine richtige Formel 1 Siegsituation. Der hatte, glaube ich, einen guten Tag, muss ich sagen, ja, weil das wurde in so eine geil, ironische, wahnsinnige, verrückte Welt. Das war in Summe einfach auch ein guter Tag. Also es war wirklich
schön.
Ich habe viel gesehen, was ich sonst nicht gesehen habe. Wahrscheinlich vergleichbar mit Marathon, oder? Du bist mal Marathon gelaufen, oder?
Halbmarathon, glaube ich, 3-4 Mal oder so. Mhm. Ja, das ist absurd, weil es so, ganz viele Berliner, Berlinerinnen irgendwie an der Straße stehen, wildfremde Menschen jubeln einen zu. Und das ist eine, also die Atmosphäre ist wirklich, ich hätte es nie gedacht vorher. Dass ich bin auch vorher nie hingefahren an sozusagen und zu gucken und dann da selber mitzulaufen und um diesen Spaß zu haben und also und auch den Schmerz natürlich auch, aber das ist großartig. Also ich mag das schon, aber hinfahren und gucken, irgendwie ist das irgendwie, diese Faszination kann ich nicht nachvollziehen, weil du stehst dann da und guckst dann anderen Leuten irgendwie zu. Nee, irgendwie ist das schön, also für, wenn man da läuft oder fährt, definitiv, aber meins ist es nicht, mich dahin zu stellen.
Sind Leute aber danach dann auch so komplett im Eimer? Ja,
nein, ja,
vollen Marathon schon.
Ja, ja, ja. Also, auch ein Halbmarathon. Also du, das ist ja auch ein, na klar gibt's da laufen da totale Profis mit, für die ja null, aber ich weiß auch noch, beim ersten Mal danach war ich danach total im Eimer. Also richtig im Eimer. Das ist schon, weil du natürlich auch schneller läufst als sonst. Mein Freund David damals auch am Anfang zu schnell gelaufen, nicht auf Pace geachtet und dann irgendwie nach 8 Kilometern echt richtig im Eimer gewesen. Das ist schon, und du fragst dich natürlich zweifelsohne, also wenn Tiffany da das 8 Stunden macht, also da fragst du dich ja schon irgendwie mehrere Stunden, warum mache ich das? Und das, also das ist ja beim Halbmarathon auch so, denkst du, das, wie blöd kann man denn eigentlich sein? So, und dann gibt's aber wieder das High, dann denkt man, super, dass ich das mache, und das geht ja die ganze Zeit Ping-Pong, also das, also bei mir war das so. Die ganze Zeit, ich voll Idiot. So, aber dann nächstes Jahr wieder, jo, auf jeden Fall.
Wenn es wenigstens leistungsbezogene Bezahlung gäbe oder sowas, weißt du, wenn ich habe mal irgendwo.
Nein, es ist ja das Gegenteil. Armstrong. Es ist ja das Gegenteil. Ja? Ne? Du bezahlst ja dafür, dass du mitmachst. Und ich erinnere mich an ein Schild, wo drauf stand, lache, du hast dafür bezahlt. Und und das stimmt. Also, weil du alle gucken natürlich total fertig die ganze Zeit. Und es sieht überhaupt nicht nach einer Lauffreude aus, wenn man sich das so anguckt, um sich herum. Und ich habe, ein Freund von mir hatte Fotos von mir gemacht, ich sehe wirklich aus, wirklich wie so ein Zombie, überhaupt nicht heroisch, wie man sich das so vorstellt, sondern einfach so, und genau, man bezahlt dafür. Und es ist hart, Tickets zu kriegen. Man muss sehr, sehr früh am Start sein hier für den Berlin Halb- und auch Vollmarathon.
Ja, trotzdem, also die, naja, ich weiß gar nicht, was es ist. Also ist es für, also es ist ja eine Challenge am Ende. Und man selbst tut sich, man zeigt sich ja, dass man was geschafft hat oder nicht. Oder ja, dass man zu was fähig ist. Und nichts anderes tue ich ja in meinem ganzen Leben. Also wir beide haben ja oft darüber geredet, wie ich immer meine öffentliche, jetzt muss ich das und das machen und da und da. Und deswegen kann ich es, glaube ich, nachvollziehen, bin aber auch jetzt am Wochenende eigentlich nicht davon getriggert, bei sowas mitzumachen, als, also ich mache ja schon gerne, ich will jetzt mal 200 Kilometer am Tag oder sowas fahren, aber ja, in so einem Rennumfeld mit einem direkten Vergleich, das ist irgendwie nichts für mich.
Ja.
Also da merke ich irgendwie, dass ich, also ich weiß gar nicht warum, aber gegebenenfalls.
Bist du eigentlich ein Competition-Typ, ne?
Total.
Ja.
Und ich habe also, ich habe Lance Armstrong gerade wieder in irgendeinem Podcast gehört, wo es eigentlich um Anti-Aging und was auch immer ging. Mhm. Und der hat dann da erzählt, dass er quasi in seinem Comeback nach der Krebserkrankung hat sein erster Vertrag, war für ihn eine ganz kleine Base-Salary, also hat ganz wenig Grundeinkommen und ist dann nach Punkten, die er einfährt, nach Positionen bezahlt worden. Und hat ganz straight up gesagt, das war für ihn eine Riesenmotivation in der Qual, dass er jetzt damit Geld verdient.
Ja.
Und das ist ja schon, also.
Ja, wenn das dein Beruf ist, ist das, du brauchst irgendwas, ne? Also das ist ja schon, und dann auch in so einem Fall dann wieder eine Motivation, wieder am Start zu kommen und nicht, drauf geschissen, so, hab doch eigentlich genug. Also irgendwas muss da sein. Ich glaube, bei vielen ist es aber auch wirklich natürlich auch sowas wie Ehre schon. Also du willst ja nicht irgendwie zweimal irgendwas gewinnen und dann sagst beim Tut mir auch, heute ist mir ein bisschen egal. Ich glaube nicht. Also so Menschen, die sowas machen, die haben ja so ein, die müssen ja Competition Gain haben. Ich habe ja Jan Frodeno mal interviewt,
ja,
und das ist irgendwie so im Körper drin, der kann gar nicht anders als jeden Tag seine wie viel Kilometer schwimmen und Fahrrad fahren und laufen und so weiter. Das ist, aber es ist nicht mehr gegen andere, hat er mir gesagt. Das ist eigentlich die Competition mit einem selbst. Und das ist eigentlich natürlich, wenn man ehrlich ist, je älter man wird, desto härter ist es ja eigentlich.
Voll. Also es ist, oh Gott, ja. Und aber dann auch die, also und auch Valtteri, ne? Also der ist am Sonntag selbst dann gefahren, andersrum, in einem kleineren Rennen. Der hat einen, also ich habe mir die Daten danach angeguckt, der hatte einen 170er Puls im Durchschnitt für 2,5 Stunden und ist völlig wahnsinnig. Der ist 5000 Kalorien in 2,5 Stunden verbrannt. Also der ist wirklich am Limit gefahren. Jede Sekunde ist Zweiter geworden, ne? Also so in einem, der ist kein Radprofi.
Ja, Wahnsinn.
Der ist relativ fit. Wir haben, ich fand das halt so ein bisschen lustig. Ich habe da so, ich bin so das dritte Rad am Wagen und mache halt was gerade Autofahren manchmal. Dann mixe ich meinen Drink. Aber ich war am Wochenende auch der Physio. Ich habe meine Massagebank mitgebracht und habe beide massiert davor und habe meine Heizdecke dabei und dann so komische Füße, die so mit Druckluft dann irgendwie Antikompression und was auch immer.
Alles aus deiner Garage, hast du mal kurz in deine Garage so blind reingefasst.
Genau, und habe irgendein Zeug da reingeräumt und habe das dann da hingebracht. Und da ist mir aufgefallen, und das war also bei Valtteri, das war faszinierend, dessen linkes Bein, vor allem die linke Wade, ist erheblich muskulöser als das rechte Bein. Und ich habe das aber beim Massieren gemerkt und war so, und ich meine, ich habe immerhin jetzt 5 Jahre in der Formel 1 gearbeitet und müsste eigentlich ein bisschen was über irgendwas wissen. Aber ich habe am Freitag bei der Massage gelernt, dass Formel 1 Fahrer mit dem linken Bein bremsen und mit dem rechten Bein Gas geben. Okay. Ich dachte, das darf man nicht. Ich dachte, man darf nur mit dem rechten Fuß Gas geben und bremsen. Du darfst es ja im normalen Straßenverkehr, kannst du doch nicht mit 2 Füßen fahren, oder? Das ist doch verboten.
Das weiß ich nicht. Ich bin, also ehrlich gesagt, ich muss gerade nachdenken. Eigentlich machst du das ja nur mit einem.
Ja, und die Kupplung.
Reden wir uns ab, die Kupplung, genau.
Ja, aber, links wäre die Kupplung, aber jetzt gibt es ja doch erheblich mehr Automatikfahrzeuge.
Ja, auf jeden Fall. Und da hast du eigentlich immer nur, fährst immer nur mit rechts eigentlich alles.
Aber was ist denn mit der, haben Formel 1 Autos keine Kupplung? Boah, ich kenne mich echt aus, ne?
Ja.
Motorsport also, im Brut.
Ich finde es auch wirklich Blut. Super, dass wir beide hier so lange über Sport reden. Also ich absolute wirklich Vollnulpe, aber ich finde das faszinierend. Also ich, also weil es so eine, ja, etwas ist, was mir tatsächlich irgendwie fehlt. Also ich glaube, weil ich einfach keinen Competition-Gen habe. Also mir ist das eigentlich, ich wurde auch früher in der Schule irgendwie relativ spät immer gewählt.
Ja? Völkerball?
Völkerball und Handball und so weiter und auch Fußball, das war mir immer irgendwie egal. Und wir hatten das, ich hatte es vor, war das vor 3 oder 4 Jahren, da war ich in so einer Fitnessgruppe mit drin, also so Bodyweight und so Zeug. Und da gab es auch wieder eine Wählsituation, ne? Da wurden 2 Teams gewählt und ich war wieder der Letzte, der gewählt worden ist. Ich wusste so.
Aber das kann man doch nicht mehr. Also im Jahr 2022 darf man doch garantiert auf Schulhöfen nicht mehr wählen. Oder?
Das kann ich, nee, wüsste ich auch nicht, dass das passiert ist. Also da habe ich vom Sohn noch nichts gehört. Nee, das war ja, ich war ja bei einer Erwachsenentruppe, ne? Also, aber da gab es halt auch diese Wählsituation und sofort so Backlash-Schule. Ah, so, stimmt, das ist das Gefühl. Mir ist es tatsächlich auch irgendwie, weiß ich nicht. Also das finde ich bei dir ja faszinierend. Du hast das ja voll. Und mir geht das irgendwie so, ich habe da irgendwie diese Art Stachel nicht.
Also beim Tennisturnier, was ich da in München gespielt habe, da habe ich mal deutlich meine Grenzen aufgezeigt bekommen. Also da bin ich ja wirklich angereist und war der absoluten Überzeugung, dass ich mindestens 3 geile Winner-Schläge mache auf dem Center Court. Und wiedergefunden habe ich mich auf Platz 14 und habe 4 Doppelfehler hintereinander gemacht. Ja. Das war wirklich unterirdisch. Das war echt krass. Naja, also deswegen, ich bin weit entfernt von Athlet sein und irgendwelche wirklich ernstzunehmenden Sportambitionen. Aber so ist es. Was läuft denn sonst im Hotel Matze? Wie ist die Corona-Infektion überstanden worden? War das schlimm? War das gut? Ging es schnell?
Es war auf jeden Fall doof, du weißt es ja auch, wie es ist. Und das, ich fand es insofern interessant, dass das, wo ich, meine Frau und alle anderen ja irgendwie so, die es noch nicht hatten, irgendwie so 2 Jahre weglaufen. So, es ist ja wie so ein Monster, das hinter einem so herrennt, und man, wir haben ja auch echt viel eben nicht gemacht, damit wir eben, damit uns dieses Monster, dieses Virus nicht fangen kann, um jetzt mal so in der Schulsprache zu bleiben, und das dann zu haben und dann im Körper das zu haben, was die ganze Welt ja wirklich verändert hat. Das ist eine, also einerseits ist es ja, ne, ist es das Virus, aber gleichzeitig so ein, das ist das Virus, was die Welt verändert hat. Das hat mich irgendwie, als ich da so auf dem Sofa und im Bett lag, das war ganz komisch, das jetzt so in mir zu haben. Und ich bin da ganz gut durchgekommen. Ich merke aber, also Sport zum Beispiel, ich laufe ja super gern und mache eigentlich jeden Tag so Sport. Ich hatte ja so eine Challenge für dieses Jahr, dass ich jeden Tag ein bisschen Sport mache. Und es ist auch bis auf 3 Ausnahmen, bis zu Corona hat es auch geklappt. Und das hat mich, also jetzt immer noch so, dass ich manchmal so Tag, also so das letzte Mal war es am letzte Woche Freitag, da drehte sich das wieder so gefühlt so rein, dass ich so einen kurzen Schwächeanfall hatte. Und ich habe gestern wieder versucht, Sport zu machen, und da merkte ich, also ich bin echt noch nicht wieder am Start so richtig. Und es ist jetzt 3 Wochen her. Okay. Und ja, ich habe letzte Woche irgendwie auch viele Interviews gemacht, also weil ich auch so nachholen musste und wollte. Ich war so, bei einem Interview war ich schon so ein bisschen langsam manchmal. Merke, habe ich dann am Wochenende, musste ich nochmal die Folge an, weil ich dachte, sag mal, war ich da wirklich am Ende total schwer vom Begriff? Jo, absolut.
Also im Kopf richtig benebelt ein
bisschen. Ja, also so, das, ja, krass. Also ich habe Frau Maischberger interviewt, und am Ende, da war die auch richtig so, hä?
Bist du ein bisschen dumm? Hat sie
gesagt. Nein, bist du ein bisschen dumm? Bist du ein bisschen dumm? Nein, ich habe es einfach nicht gerafft so richtig. Aber da merkte ich auch, ich bin noch nicht fit. Aber jetzt so gestern ein Interview gehabt mit Claudia Roth. Da merkte ich, okay, jetzt bin ich wieder. Ich kann folgen. Aber es ist schon krass, wie das, was dieses Virus mit einem selber macht und aber auch mit dieser Welt. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Und ich hoffe, dass ich jetzt so Richtung Wochenende, dass das dann wieder so verflogen ist und ich dann irgendwie wieder auch anfangen kann, eben auch mehr Sport zu machen, so, weil ich irgendwie auch echt fit war, so. Und das nervt dann schon, wenn man irgendwie wieder so, oh, so Treppen hoch und irgendwie merkt so, oh, das fällt mir jetzt schwer oder so, die gestern irgendwie Sport gemacht dann und dann irgendwie gemerkt, oh, puh, fällt mir halt schwer. Genau, also so, es hängt noch ein bisschen nach.
Du hast aber relativ schnell quasi gesagt, so ist es jetzt. Diese Woche gibt es keine neue Folge. Mhm. Auf Stopp gedrückt.
Ja.
Gab es auch irgendwas Positives daran? So blöd wie es ist. Ich versuche ja immer Niederlagen nicht zu. Also, weißt du,
Niederlagen nie ertragen. Ja.
Irgendeine Art von. Also war das auch dann interessant, wie gut sowas funktioniert, weil ich ja schon jetzt auch in einen. Also ich frage natürlich egozentrisch getrieben. Im Moment kann ich es mir. Ich habe mir heute beim Sport den Rücken verhoben, glaube ich.
Ja.
Und dann habe ich einen halben Tag verloren, weil ich halt irgendwie versucht habe, klarzukommen und Kältebäder und was auch immer genommen habe und heiß, und jetzt geht's auch so halb, aber da ist mir wieder bewusst geworden, alter Schäde, was mache ich eigentlich, wenn ich mal richtig im Arsch bin? Und ja. Also da haben wir auch schon lange drüber geredet, weil es ist auch nicht so eine riesengroße alte, ich habe eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung, aber die ist schon auch auf von vor 11 Jahren sortiert und nicht, wie wir jetzt in Amerika leben. Wie funktioniert sowas? Also wie bedrohlich wird's, wenn man mal, das war jetzt eine Woche, ne?
Aber ja.
Können ja auch 4 Wochen werden, können ja auch 3 Monate werden.
Ja.
Kriegt man da Angst? Also hast du Angst gekriegt?
Nee, das habe ich nicht. Also das, also was ich hatte, und das habe ich, also seit ich Hotel Matze mache, was jetzt auch irgendwie 6 Jahre sind, ist es das erste Mal, dass wirklich eine Folge ausgefallen ist. So, also es gab es noch nie. Und ich habe es immer irgendwie hingekriegt, manchmal so 11:55, also dann nicht mehr am Tag selbst sozusagen, also aber so, oh, eigentlich immer so diesen, wann kommt's raus, dann kommt's raus, also da bin ich auch echt eisenhart, was das betrifft, ne, nicht Competition, aber so dieses, es kommt am Mittwoch raus, es kommt am Mittwoch raus, so, und einmal hatte ich so einen Abfuck mit einer Folge und dann musste das gerettet werden und so weiter, die Daten, pipapo. Und ich war eher von mir selbst, ich war so ein bisschen stolz auf mich, dass mir das so leicht fiel zu sagen, nee, das kommt jetzt nicht raus. Also ich hätte es irgendwie hinbiegen können, ich hätte das irgendwie so, ganz hardcore-mäßig, aber das heißt ja bei mir auch, ich bereite mich auch mit Dolle vor und so weiter und das wäre schon irgendwie echt anstrengend geworden, aber ich hatte den Test und war sofort, nee, nächste Woche gibt's keine Folge. Bumm aus. Und das fiel mir leicht und das in der, jetzt drüber nachzudenken, finde ich das eigentlich gut, weil das ist eigentlich etwas, was mir vor ein paar Jahren, glaube ich, schwer gelungen wäre, so preußisch, wir sagen, wir machen, und wir, ne? Und das ist auch, ich meine, das haben wir ganz viel auch in der Firma bei Mitvergnügen, da gehen ja auch Sachen schief und so weiter und dieses sich bewusst machen, man operiert nicht am offenen Herzen und meine Güte, so, und das war jetzt bei mir auch, die Zuhörenden haben irgendwie liebe Nachrichten geschrieben und auch die Werbepartner, gar kein Thema sozusagen. Und aber ich weiß, ich habe das gestern Abend war ich essen mit einem Freund / Bekannten, wie auch immer, und da haben wir drüber geredet, dass das Thema Podcasten oder dieses, also das, was wir machen, ja gerade auch auf so wackeligen Füßen steht. Und da können wir ja sozusagen, interessiert mich deine Meinung auch total. Insofern, weil es in Deutschland gab es jetzt letzte Woche den offenen Brief, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, an Olaf Scholz von Alice Schwarzer initiiert, glaube ich, ursprünglich. Da haben Lars Eininger hat unterschrieben, Juli C. hat unterschrieben, Svenja Flaßpöhl hat unterschrieben, Dieter Nuhr hat unterschrieben, alle möglichen Leute. Und die haben einen offenen Brief geschrieben an Olaf Scholz mit der Bitte, doch keine schweren Waffen an die Ukraine zu schicken. Und was da bei denen auf Social Media und in den Kommentaren los ist, ist ein Wahnsinn. Wie die beschimpft werden, wie die Menschen enttäuscht von denen sind, dass die das fordern und so weiter und so fort. Privilegierte Arschlöcher und so weiter. Und das geht heute als Einzelperson, wenn du sowas machst, was wir machen, geht das wahnsinnig schnell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Volker Bruch gerade keine Anfragen kriegt.
Oder schau dir Finn an, was da...
Finn, ja, genau. Also da geht's jetzt sozusagen mit Jan Böhmermann sozusagen. Da finde ich aber, hat er sehr gut reagiert. Also Finn, davor habe ich eher so ein bisschen Sorge. Das ist das. Also ich habe irgendwie keine Sorge vor Krankheit oder so, weil ich glaube, das ist dann so. Da hast du auch wichtigere Themen als irgendwie, keine Ahnung, kommt der Podcast raus oder so. Und irgendwas ergibt sich immer und so, wie man das irgendwie, wie man das handelt. Aber ich finde dieses, dass so Menschen dann so, ich hab zum Beispiel den Lars Eidinger Post geliked und hat mir jemand geschrieben, die größte Enttäuschung, dass ich das Foto geliked habe. Und ich dachte, wow, okay, wenn das die größte Enttäuschung ist, ja dann, okay. Und das ist dieses Identifizieren mit der eigenen Meinung und dieses, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist diese Person in einer Sache, ja, eine demokratische Meinung, muss man auch nochmal sagen, ist ja auch ganz, ganz, ganz wichtig. Da geht es jetzt nicht um, gibt's Corona oder nicht, sondern eine demokratische Meinung ist zu sagen, ich bin gegen eine Waffenlieferung. So. Kann man eine andere Meinung zu haben? Vollkommen klar, aber man kann auch sagen, ich finde das nicht gut. Und das ist völlig in Ordnung. Aber dann Menschen sozusagen dafür total anzugehen und zu sagen, nee, also das, was du machst, das finde ich jetzt total scheiße, weil du hier eine andere Meinung hast als ich. Eher, muss ich sagen, habe ich für sowas Sorge. Kannst du das nachvollziehen?
Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Weil, also ich doch, natürlich, aber für mich persönlich null. Weil ich aber auch nie glauben würde, dass dich sowas wirklich, also ich finde, deine Wertevorstellungen sind völlig klar.
Ja.
Und undiskutabel. Und so sind sie bei mir ja dann doch auch. Ja. Also auch wenn wir jetzt hier die ersten 25 Minuten grenzwertige Witze über Privatjets und was auch immer, also so, nichtsdestotrotz ist klar, für was ich, glaube ich, so stehe, weil ich in jedes Mikro, was vor mich hingestellt wird, reinschwalle und irgendwen zulaber mit dem, mit meiner Einstellung zu den Dingen. Und also nicht, dass du das auch tust, aber zumindest äußerst du ja klar und offen und deutlich durch alle Aktivitäten, die du tust, wo du politisch stehst. Mhm. Und Teil dieser Positionierung ist natürlich auch ein klar pazifistisches Grundding, oder nicht? Also dementsprechend würde mich sowas aus deiner Richtung nicht enttäuschen, nicht mal annähernd, also mich sowieso nicht, aber auch als, also es ist jetzt auch nicht so überraschend, finde ich, dass du zum Beispiel dich vielleicht für ein Flüchtlingslager in Moria einsetzt, oder also das kann ja, wenn jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, aber das, egal was man jetzt sagt, ist falsch, aber ich glaube schon, und das ist ja die zweite Ebene, dass man in dem Moment, wo man in der Öffentlichkeit steht, und da stehen wir aber ja nicht in der wirklichen Öffentlichkeit, oder doch? Also da sind wir ja nicht, und da muss ich schon sagen, also für mich interessiert sich eigentlich am Ende niemand wirklich ernsthaft, und für dich ja, no offense, auch nicht so, dass wir durch die Straße laufen würden und Leute an uns rumgrabbeln würden und Fotos machen würden oder was.
Also, gar nicht. Das meine ich auch gar nicht. Also das ist auch nicht so du hast aber in einem kleinen Kontext, ne? Also du hast, es ist, und ich glaube auch, dass die Werte, auch die Menschen, die da unterschrieben haben, die finde ich ja auch, das sind, ich bin jetzt nicht der große Dieter Nuhr-Fan, aber ich bin Lars Eidinger-Fan, und selbst wenn ich sagen würde, und was ich auch nicht mal sage, ich habe da einfach gar keine Position, was das betrifft, was die Ukraine Waffen oder nicht Waffen, habe ich keine Ahnung von, aber dass du quasi, ich habe eher Angst um, du äußerst eine Meinung zum Thema, und das wirkt sich auf ganz viel aus, was du so machst. Das meine ich. Das ist, das wirkt sich aus, und die Menschen sagen danach, ach so, das finde ich doof. Und ich finde es aber wichtig, unfassbar wichtig in der Demokratie, dass man eben seine Meinung äußern darf. Solange sie in den demokratischen Rahmen passt, finde ich das ganz, ganz wichtig, ja.
Da kann ich dir natürlich, also hundertprozentig da, also einerseits das White House Correspondence Dinner, habe ich mir komplett live reingezogen, die ganze Trevor Noah, also das ist ja so ein bisschen auch was Ähnliches, weil da geht es ums Abfeiern des First Amendment, also freie Sprache, also Free Speech, und das, das war schon interessant, wie so die Roasting-Kultur da ja irgendwie anders reingreift. Also natürlich bin ich als in Amerikanern, also so das ist ein anderer Umgang. Also heißt nicht, dass da weniger gehatet wird, aber wir Deutschen, wir sind ja schon auch ein Satirevolk, und wir wollen uns über andere Leute, wir sind ein Lästervolk. Wir wollen schon ganz schön
ganz tief in unserer Kultur
drin, dass wir das richtig gut finden. Also und vor allem sind wir ja schon auch langfristig orientiert, was da auch was mit zu tun hat, finde ich, dass man alles immer richtig machen muss. Und zumindest ich das hier so wahrnehme, dass der Amerikaner viel schneller verzeiht und viel kurzfristiger bewertet und sagt, ja gut, jetzt hast du aber das und ach Gott, was hier vor 3 Jahren war, oder also so, ist jetzt halt anders und so, und hier werden ja doch einfach ältere Sachen, und aber du hast doch vor 12 und damals und dies und also nicht, dass jetzt Amerika besser ist als Deutschland, oder die sind, glaube ich, die Menschen haben damit per se erstmal ein Problem, aber ich kann es insofern dann habe ich es ein bisschen anders falsch verstanden, glaube ich, davor. Was bei mir ganz oft so ist, ist, wenn ich eine Podcast-Folge rausbringe, dann bringe ich die oft bei AWFNR morgens raus, das ist bei mir nachts. Also die lade ich dann um 9 Uhr abends hoch. Und wenn da ein bisschen was Grenzwertiges, was Kritisches, was, ich weiß ja schon, okay, da habe ich mich klar positioniert und habe zum Beispiel mal gesagt, dass Oliver Pocher eigentlich echt immer nur gegen irgendwas ist. Und glaube ich noch nie für irgendwie ein, also keine Ahnung, vielleicht hat sich's nicht bei mir, vielleicht hat er es auch gemacht, nicht, aber, und dann schlafe ich ein und schlafe sehr unruhig, weil ich nicht unter Kontrolle bin, ob da jetzt irgendwas passiert, und wach auf und bin sehr nervös, wenn ich das Handy in die Hand nehme.
Ja.
Und da fällt es mir auch am schwersten, diese eine Regel, die ich immer noch versuche zu beachten, morgens nicht sofort das Handy, ist natürlich etwas, was passieren kann, aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass auch ich zumindest relativ klar immer mich positioniert habe, auch ja. in politischen Sachen und dementsprechend auch ich glaube, dass bei mir jetzt niemand folgt, der irgendwie rechte Tendenzen hat oder irgendwelche
nein, das glaube ich auch nicht.
Also Sachen und dementsprechend auch nicht
nein,
verfolgt ist und ich glaube, aber
ich glaube aber, ja. wenn du es von den in Anführungsstrichen, wenn du sagst, okay, keine Ahnung, deine Sachen, die werden, ich finde es auch wichtig, dass Menschen mit etwas, was ich mache, also oder was du machst, nichts anfangen können. Das ist ja auch völlig, muss ja auch so sein und auch, und das ist, keine Ahnung, linksgrün versifft, wie man früher gesagt hat, sozusagen dem ja vielleicht auch so ein bisschen so dahin schieben könnte. Das ist ja für mich absolut fein und da kann ich total mitleben. Aber das ist eher die Unbarmherzigkeit der Öffentlichkeit gegenüber anderen Meinungen. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Und nicht nur, was mich selbst betrifft. Ich weiß auch, wo ich stehe und ich habe meinen Kreis und so weiter. Aber das bedroht schon die Demokratie. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich weiß ein paar Menschen, die sehr meinungsstark sind, die weniger jetzt ihre Meinung sagen. Und die vorsichtiger geworden sind, weil sie irgendwie keinen Bock drauf haben. Und das ist schon auch, das ist schwierig. Also so, und ich meine, ich komme aus der ehemaligen DDR, da gab es den Maulkorb vom Staat und jetzt weiß ich nicht, packt man sich selber manchmal den Maulkorb dran, weil man Angst hat. Das ist, wir haben heute einen interessanten Themenmix, ja. Merke ich gerade.
Wie wird denn das Wetter morgen bei dir? Sag mal.
Schön warm. Schweißfüße und die DDR.
Schweißfüße, Privatjets, Meinungsfreiheit und Klingbeil. Wie war der? Sag mal, weil der hat ein Paris-Pulli mal angehabt.
Nee, Klingbeil habe ich nicht interviewt, ich habe den Kevin Kühnert interviewt. Der war super. Fand ich total, also einen stabilen Typen. Und wir haben aber ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ich habe letzte Woche endlich...
Ganz schön viele Politiker da bei dir, ne?
Ja. Leider nicht. Also tatsächlich leider nur bisher SPD und die Grünen. Ich will auch alle anderen Parteien sprechen, also alle demokratischen Parteien. Aber die kommen nicht. Da ist bisher kein Rankommen. Aber irgendwann, ich finde es interessant, ich finde, das ist natürlich auch jetzt in dieser Zeit Politiker sein, da verändert sich gerade auch so viel, also ne, das ist dadurch, dass Politiker auch viel, viel mehr in Podcasts gehen und dann können sie eben nicht das Gespräch vorher wie bei den Schriftlichen irgendwie gegenzeichnen, autorisieren, was ja in Deutschland irgendwie absolut üblich ist, in Amerika überhaupt nicht. Und dadurch verändert sich gerade dieser Beruf und der Blick auf den Beruf und dann gibt es irgendwie mittlerweile, also ich meine, also wie viele Leute, Politiker sich jetzt irgendwie entschuldigen, ja, das gab es vor in der letzten Legislaturperiode nicht so und jetzt ist das irgendwie, fängt das so an, dass Leute, Anne Spiegel von den Grünen sich dafür entschuldigt, dass sie irgendwie Urlaub gemacht hat, also es ist eine große Veränderung, deswegen finde ich das auch sehr spannend, dieses Feld noch mehr zu beackern, wenn sie denn offen sind und reden. Also ich habe gemerkt, im Wahlkampf braucht man eigentlich keinen Politiker interviewen. Da gibt es nur Hülsen. Aber sobald die so ein bisschen daneben stehen, wie jetzt der Kühnert oder auch Claudia Roth gestern, ist das super. Aber
Dann hat Angie sich gemeldet.
Angie hat sich nicht gemeldet, aber die freue ich, ja. Das Handtuch liegt noch, liebe Angela, falls du das hörst. Ich bin mich die ganze Zeit, ich denke immer so, boah, wenn die in einen anderen Podcast geht, ne, dann raste ich aus.
da bist du dann doch kompetitiv. Also
da wäre ich so ein bisschen, wenn die jetzt so, keine Ahnung, zu Gemischtes Hack gehen würde oder so, ne? Die nichts mit mir zu tun haben. Oder so, keine Ahnung, so da wäre ich wirklich so, ey, ich habe 3, 4 Jahre bin ich da dran und wirklich, also wie an nichts anderem, gastmäßig, da wäre ich so ein bisschen, oh nee, da wäre ich nicht, also weiß ich auch nicht, da wäre ich sauer, glaube ich.
Sag mal, ich habe noch eine Fachfrage, wenn wir schon ein bisschen in der Retrospektive sind. Wüsstest du, was die beste Hotel Matze-Folge war?
Du meinst, also was
aus zwei Fragen. Zwei Sachen. Erstens, wüsstest du, was die erfolgreichste Hotel Matze-Folge war?
Ja.
Ever? Das weiß ich.
Ja. Felix
Lobrecht. Darf ich Felix Lobrecht?
Okay. Ja, ja. Also mit, glaube ich, jetzt 2 Millionen, 1,5, 2 Millionen Stark. HörerInnen, ja.
Glückwunsch.
Das ist, ja, das ist super. Also die sind natürlich auch er als Person, das ist eigentlich, und da muss man auch, egal in welchem Format der ist, du kannst es dir immer angucken danach, es ist eigentlich fast immer das erfolgreichste Folge. Bei YouTube siehst du dann irgendwie so die Sachen. Also er ist ein Mensch, der so faszinierend ist, und das kann ich auch verstehen. Ich kann das total nachvollziehen. Der ist in so einer, nicht greifbar so richtig, ist aber total real. Und man kriegt das nicht alles zusammen. Und deswegen ist der, glaube ich, auch so, deswegen guckt man sich auch immer wieder Interviews an. Auch selbst ich bin dann immer, wenn es ein neues Interview gibt, dann denke ich, oh, das höre ich mir mal wieder an. Seitdem der bei mir war, bin ich auch echt, gemischtes Hack höre ich selten, aber so, wenn er interviewt wird, höre ich das sehr, sehr gern, komischerweise.
Hat schon Rückgrat.
Ja, hat einen Rückgrat.
Und hat eine Haltung und das ist schon inspirierend, glaube ich.
Voll, absolut, und genau. Also das war auf jeden Fall die erfolgreichste. Aber in diesem Jahr, also Kurt Krömer geht auch auf Strecke, kommt in die Richtung, ja. Ja.
Und mit welche Folge fandest du am besten inhaltlich? In 6 Jahren?
In 6 Jahren, also sind eigentlich, also mir fällt meistens Nora als erstes ein, Nora Tschirner, wenn ich daran denke, weil es aber damals auch so die erste Folge war, wo jemand wirklich aufgemacht hat. Also so, und sie hat über Depressionen gesprochen, Burnout gesprochen, ohne dass ich das vorher wusste. Manchmal weiß der vorher, dass jemand irgendwie sagt, naja, wir könnten auch sowas reden, und die hat mich völlig außer Kalten erwischt und da so aufgemacht, wie ich das bis dato nicht kannte, und dadurch hat sich das Format auch verändert, weil ich gemerkt habe, ah, das geht. Ich fand Schirach, fällt mir immer ein, Ferdinand von Schirach, weil das so eine, weil wir einfach total gut, also wir sind vollkommen unterschiedliche Menschen, aber haben extrem gut miteinander gewibed, wie fand ich. Werde nie vergessen, wie wir so am Fenster saßen und er eine nach der anderen gepafft hat und rausgeguckt hat, und die allererste Stuttgart-Barre Folge. War ich bei ihm in Hamburg damals im Hotel und wir sind total abgespaced. Also ich bin da einfach nur noch mit dem Mikro hinterhergerannt und habe versucht, diesen Künstler einzufangen. Und das sind so die drei, die mir so zuerst einfallen, die irgendwie für mich irgendwie so ein, da ist irgendwie was, ja, die sind anders. Auch Job, dass er im hohen Alter auf sein Leben zurückblickt und einer der größten Designer Deutschlands ist und sagt, eigentlich wäre ich lieber Künstler geworden. So, und das irgendwie, boah, das hat mich umgehauen, dass er nicht so ganz zufrieden war, in dem Moment zumindest. Also das sind so die Gespräche, die mir so, wie ist denn bei dir jetzt gerade? Was hast du eine Folge, wo du merkst, in dem, das ist ja jetzt auch, naja, noch nicht ganz ein halbes Jahr, aber fast ein halbes Jahr. Hast du eine Lieblingsfolge?
Ja, so ein Quartal, aber der, es hat den Hintergrund, dass erstaunlich viele Leute zur letzten Folge sehr positiv sich geäußert haben. Mhm.
Das war die Hörerfolge, genau, ne? Also der, genau. Wie ist er? Benny? Nee.
Basti heißt er. Und Basti hat ja so eine ganz andere Seite da irgendwie reingebracht. Mhm. Und zwar anders. Also selbst Joko hat sich ausführlich gemeldet, was er jetzt nicht immer tut, und hat gesagt, dass er das sehr beeindruckend fand. Auch, dass ich anders geredet hätte und dass ich nicht so vorbereitet wirkte, und dadurch hat ihm das besser gefallen. Und ich kann es aber so nicht so richtig für mich einschätzen, muss ich sagen. Mhm. Also mir fällt es total schwer. Und ich schaue ja nach wie vor nicht auf Zahlen, bewusst nicht. Also ich will mich noch nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, was die erfolgreichste Folge von dem ist. Ich habe am Anfang drauf geguckt, um zu wissen, was so mit Poldi und so weiter, also wie wir ja, was einfach AWFNR-mäßig und ich habe schon 20% verloren oder so. Mhm. Aber auch nur 20%, was ich überraschend finde. Und das kann ich aber auch nur sagen, das habe ich nach 6 Wochen mir angeschaut, einmal für die ersten 2 Folgen und dann höre ich nicht mehr zu. Ich persönlich fand, glaube ich, die Ricardo-Folge gut.
Ja, es war auch, fand ich auch
einfach von der Energie und von allem. Ach, also natürlich ist es jetzt geht die Liste ja, recht schnell weiter. Also so, es macht schon viel Spaß, mit Martin das auch zu machen, muss ich schon auch sagen. Ich, also so rein vom Inhalt her habe ich ein paar Sachen. Ich fand Ariana auch super. Also so einfach als Typ, in die habe ich mich absolut schockverliebt. Jetzt geht's weiter und ich sage, dass Toto Wolff natürlich schon auch was war, was besonders war und wo ich vielleicht auch noch. Aber per se waren es ja alles Leute, die ich cool finde und die ich geil finde und auch die Influencer, denen mal, die ich wirklich beeindruckend finde, so Farina Novalanalov finde ich super, Caro Kauer finde ich super, die alle mal vielleicht ein bisschen vorzustellen auch. In einem Bereich, wo vielleicht nicht so viele Leute das auf dem Zettel haben und meine Begeisterung zu teilen, das macht mir total Spaß und bringt ja auch Bock, jede Woche was anderes zu machen, die Abwechslung. Aber ich merke natürlich schon und deswegen kann ich es vielleicht so schwer einschätzen auch. Also zum Beispiel beim Run Club am Mittwoch gab es intensive, da tauchen ja dann schon auch Hörer auf. Und laufen mit mir und da gab es 2, 3, die halt klar auf mich eingeredet haben darüber, dass die Folge deswegen, die letzte Folge mit Basti, so gut war für sie in ihren Augen, weil so viel von mir drin war, weil quasi ich mehr über mich geredet habe und das schon ja davor auch einer der Gründe war, oder zumindest der Hälfte, warum man zugehört hat und das natürlich teilweise untergeht, wenn ich Faszination für die andere Person habe und sehr viel von der anderen Person wissen will. Und da habe ich nicht so richtig eine Antwort drauf, weil ich für mich finde, dass mein persönliches Ding in Post von Paul und Newsletter und dem Zeug da so auch gut aufgehoben ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht genug teile von meinen Erlebnissen und Abenteuern des Paul. Also insofern, wer da ein Interesse hat, der kriegt es ja schon. Also oder auf Insta oder was auch immer. Aber also es ist schon, im Moment bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich nicht ganz genau weiß. Und das kann ich auch gerade, also im Moment will ich es auch nicht entscheiden. Also so, wo diese AWFNR-Reise hingeht, weiß ich gerade nicht. Ich merke aber auch, habe ich wieder sehr viel an dich gedacht, auch am Wochenende. Ich habe halt jetzt zum ersten Mal wieder ganz klar für jemand anderen Sachen gemacht, ne? Und Geschichten mir ausgedacht. Also für Valtteri habe ich halt so, guck mal, es wäre lustig, wenn du mit dem Formel-1-Helm auf dem Fahrrad und dann machen wir das so und dann mache ich so ein Interview und dann kriegt so ein Ding, ein Reel halt 1 Million Views oder 1,5 Millionen jetzt und wir haben so übers Wochenende 3,5 Millionen Impressionen erarbeitet quasi, was ich in 6 Monaten schaffe mit mir alleine und gleichzeitig ich auch ein bisschen, also es fällt mir natürlich leichter für andere Leute, sich was auszudenken, als für mich selber, also so ist es halt einfach schwieriger. Und ich bin auch ein bisschen genervt von mir selber, weil ich jetzt 2 Jahre ja gefühlt nur über mich und was könnte ich jetzt noch machen. Und also ich fand sehr befreiend, mal für jemand anderen was zu machen. Und gleichzeitig habe ich aber, und da dachte ich eben auch wieder an dich, das ganze Wochenende eine Kamera mit mir rumgeschleppt und habe nicht ein Foto damit gemacht. Nicht ein einzigen Auslöser habe ich gedrückt.
Nicht dein Ernst, wirklich?
Alles nur mit Drohne und iPhone gemacht und habe alles nur schnell klein geschnitten und habe halt ein paar andere versucht, Winkel zu finden und dann ein paar Bilder aus der Drohne raus und das war dann auch gut so, aber also ich bin gerade nicht so ganz sicher, wo ich, und also auch das Wochenende jetzt, also ich merke so, also jetzt das kommende Wochenende Formel 1 ist ja schon, also Valtteri, der ruft dann an und dann hat gesagt, komm, also der kommt mich besuchen davor in Newport und dann waren wir 3 Tage bei mir und haben gegrillt und dann sind wir zu diesem Radrennen gefahren und dann jetzt hängen wir da noch mal am Angier rum und dann gehe ich da mit nach Miami und so gestern haben wir dann zum ersten Mal so, sag mal, was denn eigentlich mit Bezahlung und so, weißt du? Mhm. Das haben wir jetzt halt nicht besprochen, so und da habe ich jetzt auch gesagt, so, ey, gar nichts, alles cool, schon alles, ist, also da ich bin auch noch nicht so weit, dass ich für sowas dann Geld nehme, also dass ich jetzt so Fotograf bin. Mhm. Bisschen was anderes, wenn ich fürs Team arbeiten würde, als wenn ich für die, also wie jetzt da für die, also ich mache auch für Mercedes 3 Rennen mindestens und ein paar vielleicht noch, aber jetzt bin ich ja nur für ihn persönlich da und da dachte ich so für mich so, ich bin noch nicht so weit, dass ich da jetzt als Fotograf sagen kann, mein Tagessatz ist das und das. Und das hätte ich gern dafür.
Naja, das ist aber letzten Endes auch nicht mehr, also das ist Fotograf, das ist ja das eine so, ne? Das andere ist aber ja natürlich auch in der Videowelt, in der das jetzt so ist und auch stattfindet, ob das jetzt die Reels sind oder ne, das ist einfach, wie konsumiert wird jetzt. Also du siehst das ja auch, also wenn du jetzt für jemanden arbeitest, logischerweise, klar gehören da Fotos dazu. Aber die kannst du aus dem Video rausnehmen. Aber es ist viel, viel mehr Bewegtbild. Das sieht man, oft, ob das jetzt dein Kanal ist und überall. Das siehst du in der TikTok-Welt. Jetzt am Wochenende auch wieder mit ein paar Kids zusammen gewesen quasi. Und das ist einfach nur Video, 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 Video. Das ist einfach ein Foto ist ein bisschen Wurst oder wird immer mehr Wurst und ja. Deswegen ist das aber eigentlich, also das ist total nachvollziehbar. Am Ende gibt es aber, glaube ich, noch nicht so den richtigen Namen. Ich finde auch Content Creator, es ist irgendwie so ein Alles- und Nichts-Sagen. Das ist genauso wie, keine Ahnung, Event Manager. Aber das, weil das einfach nicht mehr so passt so richtig. Und Storyteller, also wenn das jemand irgendwie schreibt, dann denke ich immer, ach Mensch, Steven Spielberg war das, glaube ich, ne? Aber, oder ist das, finde ich dann auch manchmal zu groß gehangen. Aber da bilden sich wieder ja auch neue Blicke. Man merkt auch, der Style ändert sich gerade wieder, das sehe ich zumindest so ein bisschen. Ja, ja. Das ist interessant, gar nicht mehr so schön geistig alles, sondern viel rougher, habe ich das Gefühl. Also, aber deswegen kann ich auch verstehen, dass dieses Ich bin Fotograf, das wirkt immer, denke ich auch, ich bin Fotograf, da denke ich so, ah ja, die große Knipse dabei, ne? Ja. Die große. Aber das passt ja irgendwie auch nicht, das ist auch nicht mehr zeitgemäß so richtig. Und ich glaube, es liegt viel in der Balance. Also so bei dem, wie ich dich kenne, ist es, glaube ich, genau das eine und das andere. Und ich habe vor 2 Jahren einen Podcast mit Sibylle Berg gemacht. Und das war ja auch viel mehr so ein Laber-Podcast, ne? Alle 2 Wochen haben wir miteinander gesprochen. Und das war dann echt, das fühlt sich für mich nicht cool an. Also so, ich kann das nicht irgendwie so alle 2 Wochen dann irgendwas, was hat man so erlebt und so. Ich meine, ganz ehrlich, ich stehe morgens auf, schaff den Sohn weg, gehe dann ins Studio, sitze im Studio, gehe nach Hause. Also das ist jetzt auch nicht, also so viel erlebt man dann auch nicht. Und das, mir war das auch einfach zu viel des Guten. Und ich merke, also so, und ich finde so eine Balance, Sachen zu teilen von sich selber, das oder zu kreieren, aber auch für andere zu machen, finde ich eigentlich immer, glaube ich, für das, was du machst, eigentlich das Beste. Und da zu gucken, dass du beides, musst dich auch nicht entscheiden, oder? Also, oder hast du das
Gefühl, überhaupt dass du dich nicht. Entscheiden musst? Ich finde ja auch die, also es vereint uns ja, dass ich freue mich jeden Freitag über deinen Newsletter, der ja ganz anders zu konsumieren ist als Hotel Matze. Also ich weiß ja, dass ich Zeit brauche, um
ja.
Die gewisse, und dann rufe ich dich auch immer an, was soll ich jetzt gerade hören, und freue mich immer über so eine super Empfehlung quasi, und weiß ja inzwischen auch ganz gut, was mir dann gefällt und was mich sehr beeindruckt. Man muss aber ja auch dazu bereit sein.
Ja.
So, ich zumindest.
Voll.
Bei dir. Und das geht mir beim Newsletter zum Beispiel anders so. Also da bei dir lese ich den jedes Mal durch, weil es leichter
schnell
zu konsumieren
geht.
Ist einfach, ja. Natürlich, ohne irgendeine Diskussion.
Und das habe ich auch, ne? Der Freund, mit dem ich gestern essen war, der sagte auch, ich bin bei dir ausgestiegen, Matze, mit dem Hören, das ist irgendwie so mit 2,5 Stunden, 3 Stunden Folgen, ey, das packe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, Gerhard, ich kann das total verstehen. Also logisch. Also für mich ist das aber, ich sehe es ja, das sehe ich gut, deswegen gucke ich dann schon auf Zahlen und gucke mir das an, wenn irgendwie die Folgen, also ne, wo hören die Leute auf zu hören und so weiter. Das ist schon natürlich auch irgendwie, aber ich merke, ich komme einfach in 2 Stunden, also gestern hier mit Claudia Roth, das war dann über 2 Stunden und da sagt sie auch schon vorbei und würde gerne noch hier ein bisschen sitzen und weil es irgendwie uns beiden irgendwie hatten beide eine gute Zeit damit und konnten auch über andere Sachen reden und tiefer reden und länger reden, als das irgendwie als mir das so, ich mag das. Ich gehe auch, keine Ahnung, wenn wir telefonieren, ne, dann telefonieren wir auch echt lange. Das ist nicht ja, 10 Minuten. Ja, ich finde irgendwie lange Gespräche irgendwie gut. Ja, und da, ja, also
man muss nein, sich soll aber, ja auch so. Ich, wie gesagt, ich finde ja sowieso, und das ist ja am Ende, finde ich, also mir fällt schwer genug, dir sauber jetzt, und wir sind gut befreundet und haben lang darüber diskutiert, wo AWFNR hingehen soll oder was ich da gerne hätte. Und da nicht, also ich kann schon für mich selber schwer beurteilen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, finde ich das, wenn ich da jetzt auch noch Zahlen und klare externe Meinungen und natürlich gehen die auseinander. Also weißt du so, ich habe jetzt erzählt, dass Jokos gelobt hat, David Oswald, einer meiner engsten Leute, hat gesagt, boah, ey, die fand ich eher nicht so geil, die letzte Folge. Und muss ich jetzt gewichten, wem ich da, also weißt du so, da kann ich nur versuchen, auf mich zu hören.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich finde auch,
ich, um das kurz zur letzten Folge, mich jetzt nicht besonders, also da habe ich viel erzählt. Also ich glaube, ich fühle mich da wiederholend teilweise, wenn ich nochmal von Rio rede oder von, da finde ich persönlich das Interessante, anderen Leuten zuzuhören, die sehr interessante Sachen sagen.
Und ich finde das total nachvollziehbar und ich finde es auch ganz, also bei mir, ich habe am Anfang ja viel, viel mehr Unternehmer und Unternehmerinnen interviewt und das ist, wünschen sich mehrere Leute irgendwie, ne, mehr Unternehmerinterviews und so weiter, aber ich fühle das gerade nicht. Also es ist irgendwie nicht mein, ich denke, ja, das gibt jetzt die und die, die würde ich gerne sprechen, habe ich gerade nicht. Und es gibt bei mir auch immer, und ich habe, also das ist bei mir, wird eigentlich immer krasser tatsächlich. Das ist wirklich.
Kommt so ein Frank Thelen-Interview, das wäre schon mal schön.
Ja, der war jetzt ja neulich bei Jung und Naiv, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee.
Und hat sich die Diktatur mal so gewünscht, so ein bisschen, mal für 4 Wochen, wäre das schon ganz gut. Ja, und das ist dann halt, das höre ich und das denke ich, na gut, das wird halt rausgeschnitten, das geht einmal so rum und alle so, hahaha. Aber das ist ja auch nicht meins und das letzte Unternehmerinterview war mit Jochen Schweizer. Und da habe ich auch gedacht, nee, also das, die Sachen, die ich interessant gefunden hätte, die durfte ich dann nicht fragen oder die mussten dann irgendwie, das war dann irgendwie nicht angenehm und so weiter und das dann bin ich da, das ist dann nicht der richtige Ort, da gibt's halt den OMR-Podcast, das ist ja auch super, wie Philipp das macht, also und
super,
total und deswegen brauche ich, es gibt's ja so viele Sachen und das, aber ich gehe eigentlich, je länger ich das mache, immer krasser in meine so wie ich das irgendwie, also für mich und das so finde ich es gut und das ändert sich dann auch mal wieder und dann gibt es bestimmt irgendwann mal wieder mehr Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch, ich fand es jetzt auch mal wieder spannend, wie Sportler, ne, also das ist, weil das einfach eine Welt ist, die ich nicht kenne und das mag ich, ja, also und auch gut, ich habe Lust auf kontroversere Sachen und da deswegen auch erst meine so ein bisschen Schiss, aber irgendwie merke ich, das zieht mich schon dahin auch. Ich würde gerne mal mit Oliver Pocher reden, tatsächlich.
Wahrscheinlich ist er ganz nett.
Es würde mich, ja, aber das ist, da habe ich auch Angst vor, ne? Ich habe auch genauso, ich finde den auch aus Entfernung, ist es nicht jemand, dem, wo ich sage, auch mit dem jetzt mal eine Runde am Beach irgendwie rumhängen. aber irgendwie ist es, irgendwie ist er faszinierend, aber ich habe auch natürlich irgendwie so, habe ich Angst, dass ich den dann mögen könnte oder vielleicht doch, also ja, naja. We will see.
We will find out. Bist du auf der OMR, auf der Tagung?
Ja, da sehen wir uns, glaube ich, auch, oder? Also,
hoffe ich.
Ich bin einen Abend da und einen nächsten Morgen.
Was passiert an dem Abend?
Da gibt's irgendein Dinner, auf, da hat mich der Philipp, also der Gründer quasi von OMR eingeladen und gesagt, komm doch da mal rum, das ist nett. Und ich, meistens, wenn Philipp sagt, da sollte ich mal hinkommen, hat er auch recht. Und deswegen gehe ich da mal hin. Hab sowas auch ewig nicht gemacht und bin vor allen Dingen interessiert. Du warst jetzt auf dem Coachella und so weiter. Ich war ewig nicht mehr auf einer Großveranstaltung. Und das ist so ein bisschen herauszufinden, so kann ich das noch? Wie geht mir das dann irgendwie, wenn ich da bin? Und deswegen sneak ich da mal rein. Und aber wahrscheinlich wird es dann so sein wie beim letzten Mal, als wir uns da trafen. Dann stehen wir draußen und labern die ganze Zeit eigentlich nur wir beide und ab und zu kommt bei jemand vorbei. Und ja, also
Pitch,
das.
Eine Idee.
Pitchen die Idee, nein, aber das ist so, das ist ja wirklich, bei uns, es ist interessant, wir stehen ja dann auch wirklich 2 Stunden an einer Stelle und schwallen uns voll.
Genau.
Das ist schön, da freue ich mich drauf. Ab wann bist du da?
Ich bin die ganze Zeit da, ich bin am IWC-Stand, stehe ich da rum, also vielleicht müssen wir unseren Ort verlagern zum Containern.
Also wenn ich die Uhrzeit brauche, komme ich zu dir.
Ich kann dir offiziell jederzeit auf verschiedenen Weckern, wie man ja sagt, sagen, wie viel Uhr es ist. Ja,
oh, sehr, schön. Sehr gut. Paul, sag mal, Entschuldigung, wie spät ist? Es wäre so lustig, wenn die Leute immer zu dir kommen und nicht nach der Uhrzeit fragen. So, es gab doch mal diese genau. Das haben wir als Kind immer gemacht, die Uhrzeit anrufen. Ne? DDR, wir hatten ja nichts. Einfach mal wieder irgendwo anrufen und fragen, wie spät ist es? Das ist super. Das machen wir beim OMR. Alle sollen zu dir kommen und dich immer wieder nach der Uhrzeit fragen. Sag mal, Paul, wie spät ist es?
Kannst du mir noch einmal kurz.
Ganz kurz. Hier. Und sag mal, wie spät ist es denn jetzt?
Ich glaube, IWC ist sogar Official Timekeeper der Online-Marketing-Rockstars.
Natürlich.
Was auch immer das bedeutet. Also, das heißt, dass.
Es ist jetzt schon wieder später.
Philipp, du hast überzogen mit deiner Rede zum Internet. Und,
ja. Ach, schön. Da freut mich, dass wir uns in echt sehen. Super.
Ich bin die ganze Woche da, das wird, glaube ich,
sehr schön. Bist du in Berlin auch oder? Nein.
Nur in Hamburg die Woche. Und
aber fliegst schon privat, ne?
Fliegst du noch commercial?
Ich so ein schönes Ende. Ich fliege gar nicht mehr. Also ich sag mal so, das war ein bunter Blumenstrauß heute, Paul. Also ne, das war wirklich ein bunter Blumenstrauß.
Entweder für alle was dabei oder keiner mehr.
Für keinen. Ich bin wirklich, ich habe so jetzt am Ende auch nochmal heiße Füße, denke ich, hat man das erst richtig verstanden, was ich da gesagt habe zu diesem offenen Brief? Die sind andere Schweißfüße als am Anfang. Naja.
Ja, also solange du noch Schweißfüße bekommst, ist doch alles gut.
Es kommt noch was an. Ich fühle noch was. Nach all den Jahren, ich fühle noch was. Und du auch. Wie schön. Du, dann kümmere dich mal um deine Alumni-Palette, Plakette, Motel 6, quatschen Trainer voll und lass dich auf die Liste schreiben. Ich wünsche dir ganz, ganz, finde ich so geil, wenn du da jetzt irgendwie versuchst zu bonden im Motel 6.
Ja, hier, wo du drin sitzt. Ja. Es sind sehr viele schwer, so Großtransporter vor der Tür.
Ja, ja.
Da dachte ich schon, eigentlich
hier war was
schmuggeln. Kabel 1 Dokus, die immer so über so, wenn wieder irgendein Flugzeug zum Speyerer Technikmuseum verschifft wird, dann gibt es da immer irgendeine Doku darüber. So stelle ich mir das vor.
Ah, herrlich. Naja. Paul, hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir gesprochen haben.
Absolut. Vielen, vielen Dank. Es war
guten Flug.
Großartig. Und bis,
bis in Hamburg in 2 Wochen. Tschüss, tschüss.
Schlaf gut. AWFNR, der Paul Ripke Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2, 3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.